31. August 1997. Ich sitze in Süddeutschland in einem Gottesdienst, ich meine, es war in Freising, und was ich höre, kann ich absolut nicht einordnen. Da heißt es von vorne, in der vergangenen Nacht ist Lady Diana tödlich verunglückt. Die weibliche Ikone der 1980er und 90er Jahre, die meistfotografierteste Frau ihrer Zeit, auf fast jedem Boulevardblättchen war sie abgebildet, so ähnlich wie heute Helene Fischer. Damals war das Lady Diana, Prinzessin von Wales und verheiratet mit dem englischen Thronfolger Prinz Charles. Inzwischen ist sie schon ein paar Jahre geschieden und ich habe die Frau immer als wahnsinnig schüchtern erlebt. Nach allem, was man gehört hat, hat sie wohl ja auch ziemlich gelitten unter diesem Druck im Königshaus, aber dazu will ich mich jetzt gar nicht äußern. Ich will nur meine Wahrnehmung. Sie wirkte wahnsinnig zurückhaltend und scheu und trotzdem hatte die Frau einen unfassbar großen Einfluss. Wenn sie ihre Frisur gewechselt hat, dann hatte ich den Eindruck, zwei Wochen später liefen über die Zeil gefühlt 100 weitere Lady Dianas mit nämlich genau der gleichen Frisur. Aber sie hat nicht nur den Modestil geprägt und die Frisuren, sondern sie hat eigentlich für eine ganze Generation von Frauen einen ganz neuen Frauentypus geprägt, nämlich unabhängig, erfolgreich und selbstbestimmt. Das hat sie dann spätestens durch ihre Scheidung dann auch absolut durchgezogen. Es gab dann viele Skandale, Affären, die sie gehabt hat oder gehabt haben soll, aber das hat ihrer Beliebtheit keinen Abbruch getan. Das englische Volk hat sie weiterhin geliebt und viele Menschen in Europa auch. Als dann nach dem Tod, der ja völlig unerwartet kam, die englische Königin, die Queen, ihr kein Staatsbegräbnis zukommen lassen wollte, gab es echt Proteste in England. Und nach allem, was ich gehört habe, war es dann Prinz Charles, der das irgendwie durchgesetzt hat, dass sie ein offizielles Begräbnis bekommt. Und manche sagen, die Monarchie wäre vielleicht untergegangen, wenn das nicht gewesen wäre, also die englische Monarchie. Die Frau war allgegenwärtig. Sie war eigentlich das, was man so mit dem Sprichwort sagt, sie war das blühende Leben. Jung, erfolgreich, aber jetzt plötzlich blüht sie nicht mehr. Die Rose Englands, so hat Elton John auf ihrer Beerdigung gesungen, hat eins seiner bekannten Lieder umgedichtet. Jetzt war die Rose Englands verblüht. Die Beerdigung haben, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen verfolgt. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der weiß, wer da in Königshäusern irgendwie ein- und ausgeht und wer da zur Familie dazugehört. Ich habe zwei Töchter, eine Ehefrau, die wissen da immer viel besser Bescheid. Wenn ich irgendwas höre, muss ich da immer mal nachfragen, nein, Papa, Prinz Harry ist der Jüngere oder der Ältere? Der Jüngere, ja. Und das fand ich so bitter an der Beerdigung, dann mussten ja die beiden Jungs, die gingen irgendwie ganz alleine hinter dem Sarg her und vor allem der Jüngere, der hat mir total leid getan, dass er da jetzt praktisch hinter dem Sarg seiner Mutter hergehen muss und Millionen von Menschen schauen zu. Mir ist damals ein Bibelvers sofort in den Sinn gekommen. Unsere jungen Redakteure würden sagen, aufgeploppt. Und zwar steht er im Psalm 103. Der Mensch ist wie das Gras, er blüht wie eine Blume in der Wildnis. Ein heißer Wüstenwind fegt darüber und schon ist sie fort. Und wo sie stand, bleibt keine Spur von ihr. König David hat das geschrieben. Er war ja Musiker, Dichter, Feldherr, Regierungschef. Und er hat das vor etwa 3000 Jahren im Nahen Osten geschrieben. Er hat überhaupt nicht an den Tod von Lady Diana gedacht, die dann jetzt mit 36 Jahren gestorben ist. Wirklich brutal herausgerissen aus ihrem Leben, auch die ganzen Umstände. Sie wurde ja gejagt von Fotografen und der Chauffeur ist einfach viel zu schnell in diesen Tunnel gefahren. Wirklich brutal aus dem Leben gerissen. David hat nicht an sie gedacht. Was David beschreibt, das ist eigentlich eine Beschreibung für jeden Menschen, für das Leben jedes Menschen. Heute blüht er, morgen kommt ein heißer Wüstenwind und der Ort, wo sie jetzt gestanden hat, der weiß überhaupt nicht mehr, dass da eben noch was gewesen ist. Wir werden vergessen. Zumindest sieht es so aus. Was an diesem Vers sehr schön ist, da vergleicht David den Menschen mit einer Blume. Eine Blume ist ja was Schönes. Ich habe immer wieder Diskussionen mit meiner Frau. Irgendwie meine Mutter wird jetzt 80, wir wissen nicht, was wir ihr schenken sollen. Und eigentlich, sie braucht jetzt auch nicht groß irgendwas. Da habe ich gesagt, ja, dann kaufen wir doch ein paar Blumen. Meine Frau guckt mich entsetzt an und sagt, du willst Geld für Blumen ausgeben? Bist du dir sicher? Ich denke, das ist völlig überflüssig. Da habe ich gesagt, nein, ist ja nicht überflüssig, aber ich bräuchte es nicht. Ja. Aber Blumen sind eigentlich ein ganz tolles Bild für einen Menschen. Gott will, dass jeder Mensch aufwächst, aufblüht, schön ist und schön wird. Da geht es jetzt weniger ums Äußerliche, mehr, dass der Mensch, ja, dass er eine Bereicherung ist für die Welt, in der er lebt. Das hat Gott mit jedem Menschen vor. Gott ist ein Gott des Lebens. Er will, dass wir leben, dass wir aufblühen und dass unser Leben gelingt. Aber, das kommt dann in dem Bild bei David gleich mit dazu, der Mensch ist nicht nur prächtig und herrlich, er ist gleichzeitig auch zerbrechlich. Und zwar zerbrechlicher, als ich mir das oft in meinem Alltag bewusst mache. Ich weiß noch, wie ich mal beim Augenarzt saß, ich war 25 Jahre alt und war schon relativ früh kurzsichtig. Und dann wird dann da irgendwie so der Augenhintergrund oder die Netzhaut, guckt er sich an und dann sagt er, Sie müssen operiert werden, weil Ihre Netzhaut hat Löcher und wenn da nichts gemacht wird, dann löst sie sich ab und Sie werden blind. Das hat er so trocken und nüchtern gesagt und mir wurde dann heiß und kalt und ich habe gedacht, du meine Güte, das kann doch nicht sein. Das ist auch jetzt nicht ganz so dramatisch, aber da muss dann die Netzhaut mit so Laserstrahlen, wird dann jedes Loch wie so Punktschweißen, ist das im Prinzip. Und dann ist da eine Wunde, die vernarbt dann und durch diese Narbe hält das wieder am Hintergrund vom Auge. Und die Netzhaut kann dann so gerettet werden. Die Löcher sind da, die sind aber nicht so schlimm, wenn sie nicht so groß sind. Aber da ist mir das so bewusst geworden, mit 25, meine Zeit, mein Leben ist zerbrechlich und vergänglich. Und es ist nicht einfach so selbstverständlich, dass ich nach Fulda fahre, auch wenn ich jetzt Probleme mit meinem Navi hatte. Ich bin ja noch angekommen. Aber es kann auch sein, mir fährt einer ins Auto und dann bei 180, ich war ein bisschen knapp dran, fliege ich in die Leitplanke und steige vielleicht nie wieder aus. Das weiß ja niemand. Ich habe mal eine Patientin besucht in einer psychosomatischen Klinik und die sagte mir, sie hätte eine sehr streng gläubige Mutter und die sagte immer, wer an Gott glaubt, der wird nicht psychisch krank. Dann fragte mich die Frau, wie siehst du das denn? Ich habe gesagt, nee, das sehe ich ganz und gar nicht. Kann ich überhaupt nicht bestätigen. Wer an Gott glaubt, der kann auch einen schlechten Magen haben. Bestes Beispiel in der Bibel ist Timotheus. Dem sagt Paulus, er soll mal ein bisschen Wein trinken. Nicht damit er fröhlicher ist, sondern dass er seinen empfindlichen Magen nicht immer mit dem bakteriell verseuchten Trinkwasser der Antike belastet, sondern mal was hat, wo der Alkohol das Getränk schon mal desinfiziert hat. Also Krankheiten gehen nicht einfach weg, weil ich an Jesus glaube. Psychische auch nicht. Ich kenne einen Mann, der wollte, glaube ich, hatte alles so geplant, mit 60 oder 62 in Ruhestand zu gehen, also ist schon ein bisschen her. Und dann hat er aber mit 57 oder 58 eine Diagnose bekommen, dass er ganz schwer Leukämie hat und niemand sagen kann, wie lange er noch leben wird. Und alle Patienten, die er dann, wenn man dann die bestimmten Fachärzte aufsucht, dann trifft man natürlich viele Leidensgefährten, denen es ganz ähnlich geht. Und derjenige hat immer gesagt, von den ganzen Leuten, die ich in den ganzen Arztprozessen kennengelernt habe, die sind alle schon gestorben, aus dem Leben gerissen. Und er war auch aus seinem normalen Leben, war er jetzt erstmal komplett rausgerissen. Das ist das Bild, was David hier zeichnet. Wenn der Wind über die Blume geht, dann ist sie nicht mehr da. Wir kennen das so nicht. Israel hat andere klimatische Verhältnisse. Immer vom Wechsel vom Frühjahr auf den Sommer und vom Herbst auf den Winter kommt für 3 oder 4 Tage ein ganz heißer Wind aus Osten über die Wüste her. Und dann ist das Gras und die ganzen Blümchen, die da drin sind, die verwelken von einem auf den anderen Tag. Aber, und das ist hier in dem Psalm auch so, es gibt Hoffnung. Und das ist für David überhaupt keine Frage. Auch wenn wir Menschen verletzlich sind und letztendlich endlich sind, das heißt, irgendwann sterben müssen, Gott lässt uns in diesem Dilemma nicht einfach alleine sitzen. Und deshalb haben wir allen Grund zu hoffen, weil Gott etwas tut, von dem David jetzt hier weiterschreibt. David greift in diesem Psalm, jetzt muss ich mal gucken, das ist ja gut hier. Geht das jetzt? Also grün ist es. Ist grün an? Und jetzt auf die Pfeile. Ah ja, okay. Gut. Also David, jetzt bin ich im Psalm 103. Dass der Mensch vergänglich ist, ist Vers 15 und Vers 16. In Vers 4 spricht David davon, Gott ist derjenige, der dein Leben vom Verderben erlöst, das wäre jetzt Luther-Übersetzung, oder aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und Gnade und Barmherzigkeit, das sind zwei Begriffe, die im Alten Testament oder in der Bibel überhaupt ganz oft zusammen vorkommen. Immer wieder. Gnade und Barmherzigkeit bringt David jetzt noch einmal in diesem Psalm, in Vers 8. Barmherzig und gnädig ist Gott der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist ein wörtliches Zitat aus 2. Mose 34. Und in 2. Mose 34, da ist die Situation folgende. Mose war schon auf dem Berg Sinai, hat von Gott die Tafeln mit den 10 Geboten empfangen. Er kommt vom Berg, sieht, dass die sich ein Götterbild gemacht haben, einen goldenen Stier, und vor lauter Zorn zertrümmert er diese Tafeln. Dann sagt Gott zu ihm, okay, zweiter Versuch, ich gebe euch die Tafeln nochmal, aber jetzt musst du sie selber hauen. Also jetzt muss Mose selber Steintafeln anfertigen und mit den unbeschriebenen Steintafeln wieder den Berg hinauf. Und da geschieht dann Folgendes. Mose hat Gott gebeten, ich will dich sehen. Und Gott hat zu ihm gesagt, kein Mensch kann mich sehen, ohne dass er vergeht, also ohne dass er vernichtet wird. Ich bin so rein, ich bin so heilig, ich bin so unantastbar. Wenn du mich siehst, dann wirst du sozusagen ausgelöscht. Aber ich werde dich in eine Felsspalte stellen, ich werde selbst meine Hand auf dich halten, damit du meine Herrlichkeit nicht sehen musst. Und wenn ich dann vorbeigegangen bin, dann darfst du mich von hinten ansehen. Alles komisch, merkwürdig, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Und in dem Moment, wo Gott dann an Mose vorbeigegangen ist, Dann kommt genau dieser Satz, dass Gott nämlich von sich selber sagt, ich bin Jahwe, ich bin der Herr und ich bin barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das ist also eine Selbstbeschreibung Gottes. Interessant, dass Gott hier nicht vorbeigeht und sagt, ich bin herrlich, ich bin stark, ich bin mächtig, ich bin der Herr des Universums. Das ist anscheinend nicht das Wichtigste. Sondern das Wichtigste hier, wo Gott sich selbst Mose beschreibt, ist, ich bin barmherzig und gnädig. Ich bin barmherzig und gnädig. Und das wird immer wieder in der Bibel auch zitiert. Ich will mal so weit gehen, das ist der Kernwesenszug Gottes. Wenn ich dann aus dem ersten Johannesbrief nehme, Gott ist Liebe, dann verstehe ich auch, warum Gott sagt, ich bin barmherzig und gnädig. Ich bin langsam zum Zorn. Also ich habe wahnsinnig viel Geduld. Ich habe das als Vater meistens nicht. Manchmal ist mir jetzt aufgefallen, ich habe mit den Volontären, die ich dann hier und da mal zu betreuen habe, also das sind sozusagen die Azubis im redaktionellen Bereich, mit den Volontären habe ich manchmal mehr Geduld als mit meinen eigenen Kindern. Das würde Gott nicht passieren. Der hat immer Geduld. Barmherzig und gnädig, das beides gehört zusammen und das eine ist sozusagen das Grundlegende, nämlich die Gnade. Das Wort für Gnade heißt auch Güte oder Treue, Zuverlässigkeit, das ist alles ein Wort im Hebräischen. Das Wort für Gnade, das ist so die Grundlage, Gott sieht uns gnädig an. Das heißt, ich komme und sage, ich habe schon wieder meine Kinder angebrüllt. Dann sagt Gott, wieso schon wieder? Ah ja, das habe ich doch schon öfter gemacht. Ach so, das wusste ich gar nicht. Du hast doch schon mal um Vergebung gebeten, dann ist das bei mir weg. Also, dann ist das irgendwie was ganz Neues. Ja? Natürlich weiß Gott, dass mir das nicht immer leicht fällt. Aber er rechnet nichts vor. Jemand hat einmal gesagt, wenn so Ehepaare streiten, dann soll man keine archäologischen Exkursionen machen. Sprich, nichts Altes ausgraben und dem anderen wieder vorhalten, was man schon mal geklärt hat. Ich denke, so macht Gott das auch. Also, dass Gott uns vergibt, uns annimmt und nicht hier so sitzt und so Strichlisten macht. Ich habe einen Kollegen, der spricht mir manchmal sehr aus dem Herzen. Wenn irgendwas schiefgelaufen ist, fragt er immer, wer war das? Die Prozessberater sagen immer, das ist völlig unwichtig. Es geht nicht darum, wer schuld ist, das, was nicht geklappt hat, sondern wie können wir es besser machen insgesamt. Ich frage auch immer, wer war das? Meine Familie kennt das schon, ist auch echt genervt. Aber Gott macht das nicht. Der ist gnädig. Und barmherzig, das ist jetzt die ganz konkrete Tat, die aus der Gnade kommt. Das kann man sich ganz einfach merken, so merke ich mir das auch immer. Der barmherzige Samariter, der hat gehandelt. Der ist zu dem Verletzten hingegangen, der hat ihn versorgt, der hat ihn verbunden, der hat die Wunden gereinigt, hat ihn auf sein Tier gesetzt und dann hat er auch noch die Unterkunft im Krankenhaus bezahlt oder in der Gastwirtschaft oder wo sie da hingekommen sind. Also Barmherzigkeit ist immer das, was getan wird. Ich weiß nicht, ob der Name Manfred Kick Ihnen etwas sagt. Er fuhr am 13. Februar 2017 auf der A9 bei München, kurz vor der Ausfahrt Garching. Und er wundert sich, dass vor ihm ein Auto wahnsinnig langsam fährt. Die anderen Autos, die so dazwischen waren, die überholen auch schon, hupen ungeduldig und machen irgendwelche Schimpfgebärden zu diesem langsamen Autofahrer. Manfred Kick setzt auch seinen Blinker und setzt zum Überholen an. Und als er auf gleicher Höhe mit dem Auto ist, dann sieht er, dass der Fahrer des Wagens ganz schlaff in den Gurten hängt und sein Auto gar nicht mehr steuert. Der Fuß hängt wahrscheinlich irgendwie noch so ein bisschen auf dem Gas, dass das Auto überhaupt noch fährt. Und Manfred Kick überlegt gar nicht lange, für ihn ist das klar, der Mann ist ohnmächtig oder was auch immer. Er setzt sich mit seinem eigenen Auto vor dieses Auto dieses ohnmächtigen Fahrers, lässt den langsam auf die Stoßstange auffahren und bremst dann beide Autos ab. Er hat später dann im Interview gesagt, weil er Metallverarbeitungsfachmann ist, hat er solche Situationen öfter, also ich weiß nicht, was er da dann testet. Und auf jeden Fall fragte ihn eine Journalistin, Herr Kick, Sie fahren ja ein ziemlich teures Auto. Also er fährt, oder damals fuhr er einen Tesla und 2017, da gab es glaube ich nur die Großen, ja, und die sind ziemlich teuer. Und hatten Sie keine Angst um Ihr schönes Auto, weil das war ja klar, Sie werden jetzt da ein paar Beulen abkriegen. Und dann sagt der Mann, das ist doch nur Blech. Menschen gehen vor. Das ist Barmherzigkeit. Und Gott sagt, ich bin barmherzig. Und David geht hin und erwähnt das in diesem Psalm, wo es um unsere Vergänglichkeit geht, dass Gott barmherzig ist. Und das will ich Ihnen jetzt nochmal demonstrieren. Also Gnade und Barmherzigkeit in Vers 4, barmherzig und gnädig in Vers 8. Dann kommt Vers 14 bis Vers 16 der zerbrechliche und vergängliche Mensch, die Blume, die blüht und dann kommt der heiße Wüstenwind und sie ist nicht mehr da. Und jetzt macht David Folgendes. Vor seine Verse zur Zerbrechlichkeit des Menschen setzt er, dass Gott sich erbarmt. Hätte ich eigentlich zweimal machen müssen, aber ich habe eins vergessen. Doppelt kommt das vor. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott über die, die ihm folgen. Luther-Übersetzung ist fürchten. Das wird oft missverstanden, habe ich mal hier das Wort mit folgen. Also die auf Gott hören. Er setzt das Erbarmen Gottes vor den zerbrechlichen Menschen. Und dann... jetzt ist es schon fertig. Ach hier. Und dann nimmt er von diesem Wortpaar die Gnade und setzt sie hinter die Aussage vom zerbrechlichen Menschen. Die Gnade Gottes aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Das heißt, Gott lagert uns ein. So hat das zumindest David erfahren. Und so will er das hier als Dichter, als Poet, will er das hier so deutlich machen. Der Barmherzige und der Gnädige, das alles umhüllt den zerbrechlichen Menschen. Wie eine gute Hülle. Gott ist gut. Und das heißt, er ist barmherzig mit uns und gnädig. Natürlich drängt sich jetzt die Frage geradezu auf, wenn Gott gut ist und wenn Gott gnädig und barmherzig ist, warum sind wir als seine Geschöpfe dann überhaupt zerbrechlich? Warum ist das denn so? Er hätte uns auch so machen können, dass wir nicht zerbrechlich sind. Ich kann diese Frage letztlich nicht beantworten. Das muss Gott beantworten. Aber es gibt ein paar Hinweise. Zumindest, dass wir in einer Welt leben, die unsere Existenz, unser Leben bedroht, das ist nicht der erste Plan, den Gott hatte, als er die Welt gemacht hat und als er den Menschen gemacht hat. Der Mensch ist gemacht für eine heile Welt, für eine Welt, wo es keine Not und keine Leid und auch gar keine Krankheiten gibt. Adam und Eva hätten nicht sterben sollen. Das war der Plan. Aber weil Gott jemand ist, der liebt, und zwar wirklich, gibt er den Menschen die Freiheit, sich auch von ihm zu lösen. Und das haben Adam und Eva getan. Ich kürze das mal ein bisschen ab. Und seit diesem Tag, als sie das Paradies verlassen mussten, wird jeder von uns schon außerhalb der Gottesgegenwart geboren. Das ist es auch, was die Bibel mit Sünde meint. Dass ich außerhalb der Gegenwart Gottes lebe. Das heißt, dass ich getrennt bin von Gott. Unser deutsches Wort ist ein gutes Wort, weil das das sehr gut beschreibt. Sünde kommt von Sund. Und der Sund, das ist das Wasser, das so eine kleine vorgelagerte Insel vom Festland trennt. Das ist der Sund. Eine Trennung. Und in der werden wir geboren. Aber Gott lässt uns hier nicht alleine, wie David sagt, sondern er umhüllt uns, er umgibt uns. Und selbst wenn dann jemand doch krank wird und vielleicht an der Krankheit sogar stirbt, ist das noch nicht das Letzte, was Gott anbietet. Es geht weit über die Umhüllung hier hinaus. Es geht nämlich darum, dass Gott wieder eine Welt schaffen wird, in der es so sein wird wie am Anfang. Da heißt es im allerletzten Buch der Bibel, im Buch der Offenbarung, wo Jesus praktisch offenbart, was ist das Wesen der Welt und was kommt in der Zukunft. Und in der Zukunft kommt ein neuer Himmel und eine neue Erde. Unsere jetzige Erde wird zurückgebaut. Kann man in der Offenbarung richtig beobachten. Dieser vielleicht eher moderne Begriff, man sagt dann nicht mehr, das Haus wird abgerissen, sondern das Haus wird zurückgebaut. Und wir haben das beim ERF beobachtet, wie ein Gebäudeteil ist schon weg. Das wurde wirklich zurückgebaut, weil da musste wirklich, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, jede Tapete und jeder Fußbodenbelag musste einzeln rausgenommen werden. Das wird alles getrennt und dann, wenn nur noch die nackten Steine da sind, dann kommt der Bagger und selbst da muss er dann noch die Eisenstücke von den Steinen trennen in einer mühseligen Fisselsarbeit. So ähnlich beschreibt die Offenbarung das auch, dass Gott die Welt immer weiter zurücknimmt, immer weiter abbaut, bis plötzlich nichts mehr da ist. Und dann kommt, ich mache alles neu. Einen neuen Himmel und eine neue Erde, ohne Leid, ohne Schmerzen und ohne Geschrei. Und in der Zwischenzeit, bis es soweit ist, darf ich darauf vertrauen, ich bin bei Gott bestens aufgehoben. Er umgibt mich mit seiner Barmherzigkeit und seiner Gnade. Und das will ich nochmal demonstrieren und ich hoffe, dass das gelingt. Als ich vor 20 Jahren in den Taunus gezogen bin, habe ich, weil bei uns in der Gemeinde sehr viele Mountainbike fahren, habe ich auch mit dem Mountainbike-Fahren angefangen. Und ich war dann irgendwie so ein bisschen, vielleicht war ich zu faul oder so, immer den Berg hochzufahren. Auf jeden Fall habe ich irgendwann mit Downhill angefangen. Da fährt man mit dem Lift hoch und dann fährt man runter, so wie beim Skifahren. Weil da aber kein Schnee liegt, es sei denn, es ist Winter, aber dann fahre ich lieber Ski, glaube ich. Dann, ich ziehe das jetzt nicht richtig an, ich will ja nur was zeigen. Ja. Weil das schon manchmal ziemlich gefährlich ist, zieht man sich sogenannte, ich war schlanker vor 20 Jahren, zieht man sich sogenannte Protektoren an. Also das kommt ja aus dem Lateinischen, schützen, also Schutzkleidung. Das ist so richtig hart hier. Ja. Kann man das hören? Und da, so verstehe ich den Psalm von David. So. Ist das wieder zu oder was? Nee. So. Und dann haben Sie es vielleicht auch schon verstanden, worum es geht oder worum es mir jetzt geht. David sagt ja, Gott ist barmherzig und gnädig. Und er nimmt jetzt den verletzlichen Menschen in Vers 14 und in Vers 15 und 16 und stellt voran in Vers 13 die Barmherzigkeit Gottes. Gott erbarmt sich, er ist für mich da, er versorgt mich und er ist gnädig. Und da bin ich von vorne und von hinten richtig eingeschlossen und gut eingepackt. Und so will ich durchs Leben gehen und so will ich mal David, sagen wir mal, in unsere Zeit übersetzen. Ich bin gut aufgehoben bei dem barmherzigen und gnädigen Gott. Amen.